Einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen Dienstagmorgen-Pod.
Und wie dieses Wort zu Ende geht, erfahren Sie mit dem Premium-Paket für 1,79.
Einen wunderschönen guten Morgen, heute ausnahmsweise am Dienstag, der Momoka am Dienstag wird zum Dimoka und das hat einen Grund, unser Stargast, den wir für viel Geld angeworben haben, um heute dabei zu sein, der wollte tatsächlich nicht am Wochenende arbeiten und Montagmorgens ist er auch noch nicht wach und ich begrüße ihn, hier ist Gunnar Lott!
Vielen Dank für diese Einführung, Jörg. Ich arbeite nicht an Wochenenden, das ist eine Regel. Ich bin ja kein Journalist mehr und kann mir das erlauben.
Jetzt bist du aber auf einen alten Linguistentrick reingefallen. Da gibt es nämlich so schöne Beispiele für nicht beantwortbare Fragen und Aussagen. Aller schlagen sie ihre Frau immer noch. Und du hast es nicht abgestritten, dass du Montagmorgens noch nicht arbeitest.
Genau. Okay. Ich arbeite überhaupt nur, wenn ich Bock dazu habe.
Das ist super. Kann man bei dir anfangen?
Ich verdiene auch kein Geld.
Ich kann Texte schreiben, ich auch nicht. Ich kann Texte schreiben und ich bin eine Sympathieträger-Person. Alle lieben mich auf meiner Webseite und so. Nee, okay. Aber um vielleicht den Gag gerade zu erklären, der natürlich nicht lustig war, aber wir haben es versucht. Wir reden natürlich von Dungeon Keeper und zwar von der App-Version, wo man einmal klickt und dann 4 Stunden wartet oder Geld zahlt. Habe ich es richtig zusammengefasst?
Sensationell, Jörg. Leicht mit einem gewissen Vorurteil hörte ich da raus. Ich sag noch mal ganz kurz in neutralem Ton, es gibt eine Neuauflage, eine Free-to-Play-Neuauflage auf iOS und Android von dem alten Spiel Dungeon Keeper, das viele Leute, inklusive wir beide, sehr geliebt haben. Und diese Version ist jetzt keine Umsetzung des früheren Dungeon Keeper, was alle Leute nämlich erwartet haben, sondern es ist eher ein Klon, eine Nachahmung des Spiels Clash of Clans. Weil Clash of Clans ist das Spiel, was Mobile alles wegrockt aus der Sicht der Mobile-Entwickler. Mhm. Und das kann man jetzt gutheißen oder auch nicht. Jedenfalls ist es aus Sicht von EA gar nicht unlogisch, dass Spiel an Clash of Clans anzulehnen und nicht an Dungeon Keeper. Ist natürlich kommunikationsmäßig ein totaler GAU, ja, weil die Leute haben da was ganz anderes erwartet.
Aber ist nicht auch einfach der Hauptgrund, dass da Electronic Arts draufsteht? Ich habe immer so das Gefühl, wenn eine Firma, die nicht Electronic Arts heißt, etwas macht, halt so ein dreckiges F2P-Spiel, wir kommen dann noch kurz zu deinen Aufgaben im heutigen Leben, dann ist es okay. Ich meine, ist halt F2P, man weiß ja, was man kriegt. Aber wenn es EA macht, dann ist es auf einmal böse.
Das ist ganz interessant. Also ich kann stundenlang über das Thema Free-to-Play reden, weil ich bei einer Free-to-Play-Firma arbeite. Deswegen musst du mich ausbremsen, wenn es den Bereich verlässt, wo es für deine Leser noch interessant sein könnte.
Okay, jetzt reicht's.
Ah, fuck. Ich hab's so versucht. Das ist eine Frage von Erwartungshaltungen hauptsächlich. Und man erwartet bei EA und bei der Marke Dungeon Keeper eine bestimmte Art von Spiel. Und die ist es nicht. Und zwar volle Kanne nicht. Und das, was du eingangs kurz beschrieben hast mit diesem, man macht was und dann muss man 4 Stunden warten, das ist ja eine total verbreitete Mechanik in Free-to-Play, in Browserspielen, in gewissen Mobile-Spielen. Und das ist auch grundsätzlich, das mag man nicht mögen als Core-Gamer, aber das ist grundsätzlich akzeptiert, weil diese Spiele werden gespielt mit kurzen Sessions. Also man spricht bei Mobile-Gaming generell, spricht man vom Starbucks-Game-Loop. Also so lange, wie man braucht, einen Starbucks-Kaffee zu trinken, so lange soll eine kurze Spielerfahrung dauern und dann ist wieder Schluss. Und jetzt setzen sich die Core-Gamer dahin mit dem Spiel Dungeon Keeper, erwarten, dass es natürlich das alte Dungeon Keeper ist im neuen Gewand und denken, sie könnten jetzt stundenlang am Stück spielen. Ist aber nicht so. Das Spiel unterbricht das halt. Und das ist natürlich aus Sicht von normalen Spielern, die sich mit ihren Spielen tief auseinandersetzen, erstmal scheiße. Verstehe ich auch. Ja? Ich will das Spiel jetzt gar nicht verteidigen. Das Spiel überdreht es auch ziemlich. Aber es ist erstmal eine gebräuchliche Mechanik, die auch viele Leute nicht stört bei anderen Spielen.
Das meine ich ja gerade. Also es ist einerseits wahrscheinlich Firma und zweiterseits, was hat die Firma draus gemacht? Und dass EA gerne irgendwelche Buchstaben nimmt, die sie in irgendwelchen Gehört-uns-Listen haben, wie zum Beispiel Ultima, und irgendwas ganz anderes draus macht, das ist ja dann irgendwie halt auch Künstlerpech, oder?
Das liegt zum einen an EA, aber ich hab mich jetzt in meiner eigenen Erklärung ein bisschen verloren. Es gibt eine Reihe von Leuten, die Free-to-Play nie anfassen würden. Und wenn diese Leute zufällig alle mal Free-to-Play spielen, weil sie das Thema interessiert jetzt, dann entsteht natürlich ein Shitstorm. Die Firma Flare Games, für die ich arbeite, die hat ein Spiel gemacht, das heißt Royal Revolt, das ist ganz nett. Also es ist auch Free-to-Play, aber es ist wirklich, also bis man da Geld ausgeben muss, muss man schon wirklich lange spielen. Man kriegt ein ganzes Spiel, es ist 3D, es ist alles ganz toll. Die Leute haben sich aufgeregt. Mhm. Was ist denn das hier? Abzocke. Mhm. Also wir haben echt kaum Geld damit verdient. Ja, das ist ein total nettes Spiel. Die ganzen Journalisten alle so, boah, ist ja total fair. Die fairste Monetarisierung, die wir je gesehen haben. Und die ganzen Spieler so, oh, was ist denn das für ein Abzocke? Die wollen doch Geld damit verdienen. Steht immer in den Reviews. Die wollen ja Geld damit verdienen, Ausrufezeichen. Ach so. Und dann war ich mal so frustriert, als ich wieder so 100 Bewertungen gelesen hatte, dass ich die Bewertungen von einem Spiel von der Firma Kabam gelesen habe. Und Kabam macht wirklich harte Pay-to-Win-Spiele. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Das machen die den ganzen Tag lang. Und bei Kabam beschwert sich niemand. Also niemand.
Weil das eine andere Zielgruppe ist wahrscheinlich,
genau,
oder?
Weil die das alle wissen. Ja. Man geht in so ein Kabam-Spiel rein, das
sagt nichts, die Firma von Kabam
in Sekunde 1 gleich, das Karte hier, ne? Weiß man Bescheid und so.
Aber Gunnar,
spielt man es oder man spielt es nicht.
Gunnar, ja. Du hast gerade gesagt, dass es Dungeon Keeper auch überreizt. Jetzt du als Experte, als Angehöriger der bösen Seite, der bösen Seite. Was übertreibt denn Dungeon Keeper, selbst im F2P-Genre?
Also das, was du gesagt hast und was alle kritisieren, finde ich, mit, dass man so lange auf das Abbauen der Steine wartet, ist gar nicht so schlimm, weil alle nämlich, also jetzt habe ich es nicht so lange gespielt, aber es sieht für mich aus, als hätten alle einen Punkt übersehen. Das Spiel macht, wie in jedem Game Design, macht ein sogenanntes Gating. So wie du, keine Ahnung, in einem Online, im Gothic, genau, in Gothic rumläufst, triffst einen Riesen, der haut dich um, dann weißt du, Riesen nicht angreifen, falsche Gegend, ich gehe erst dahin, wo die Ratten sind. Und genauso gibt es bei Dungeon Keeper ein Gating, nämlich diese Edelsteinblöcke, die 4 Stunden dauern abzubauen.
Womit einem, weil die wollen, sagen, dass du in der Zeit andere Sachen noch machst.
Ja, das Spiel will einem auch sagen, das ist noch nicht. Das geht ja mit dann, wenn man Level 12 ist oder so, geht das viel schneller. Mhm. Ja, das heißt, mach erstmal die anderen Sachen und fang diese Sachen nicht an, das dauert zu lange für dich. Also 4 Stunden sind es ja gar nicht, es sind 24 Stunden für sowas. Und das ist natürlich ein bisschen ein Missverständnis zwischen Spielern und Developern, das erstmal. Aber dann ist es auch so, dass es, also diese Zeitbeschränkungssysteme sind schon auf der infameren Seite von Free-to-Play, sage ich mal. Ich bin immer kein Gegner davon, wenn man da Items kaufen kann. Ja, das ist jedermanns Sache. Und wenn die das Spiel nicht wahnsinnig verzerren und in den Multiplayer spielen, ist das völlig okay. Aber so Zeitverzögerungssysteme sind schon, wenn sie hart gespielt werden, ein bisschen fies. Und das Spiel macht das halt, also wie aus dem Lehrbuch, wie verdiene ich möglichst Geld mit Free-to-Play-Lehrbuch. Ja. So. Und die machen halt alles.
Ja, klar, weil das Electronic Arts ist, gehen natürlich dann die Leute hin und fangen an zu rechnen. Genau. Und wenn ich so spielen will wie das alte Dungeon Keeper, kostet mich das in 24 Stunden 783,90 €.
Genau, aber du sollst es ja auch gar nicht so spielen. Mhm. Das ist ganz interessant zu sehen, also das, wie gesagt, das ist ja angelehnt an Clash of Clans in vielerlei Hinsicht. Und bei Clash of Clans ist das genauso, das hat halt 4,5 Sterne im Durchschnitt und Millionen Spiele.
Naja.
Ne, da muss man auch ein bisschen gerecht sein. So, es ist natürlich schlechter. Also auch für Free-to-Play ist es jetzt nicht besonders clever gemacht in seiner Art. Und es hat so ein paar besonders infame Sachen, wie sie dann mit den Bewertungen umgehen auf Android. Da gibt es ja dann, dem Spiel 1-4 Sterne geben.
Aber bei 1-4 musst du erstmal eine E-Mail schreiben und nur bei 5 wird es sofort in den Shop übernommen und solche Scherze.
Genau, du kannst das geht das. Das geht ja gar nicht.
Das ist
ja so, du kannst ja auf 5 Sterne klicken und dann schickt es dich in den Shop und dann kannst du natürlich trotzdem einen Stern geben.
Ja, so machen wir das jetzt mit Umfragen bei Gamers Global. Wie findest du Gamers Global? Super, dann erscheint sofort eine Statistik und ansonsten musst du eine Postkarte ausfüllen.
Genau. Ja, das ist ja nur Psychologie, es funktioniert
Geile
ja nicht so,
Idee.
Wie sie sagen.
Hey.
Aber es ist natürlich eine ganz schöne Frechheit.
Ich notiere das mal.
Zumal sie auch noch, als der Shitstorm schon losging, haben sie ja noch gesagt, hier, liebe Leute, auf Apple hat es jetzt irgendwie, gibt es jetzt, aber auf Android sind doch die Bewertungen super. Und das war natürlich nur, weil Apple schießt solche Systeme halt ab.
Mhm. Ja, die und Android halt nicht, genau. Ja.
Und das ist natürlich ganz schön, also auch ganz schön blöd von EA. Das hätte man auch wirklich nicht machen müssen. Mhm. Ja, aber es ist halt ein Pay-to-Win-Spiel, ja, muss man halt wissen. Wenn man dahin
so geht generell, jetzt vielleicht mal weg von Dungeon Keeper im Speziellen, wo sich gerade eh jeder drüber aufregt, so mal ein bisschen im Weitergefassten, und ich würde auch gerade dich gerne noch so ein bisschen zu The Elder Scrolls Online nachher ausquetschen, aber du arbeitest ja jetzt für eine Firma, die F2P macht, und es gibt ja einige dieser Firmen, und man wundert sich ja so ein bisschen als Mensch, der jetzt nicht so wahnsinnig auf Free-to-Play abfährt, so ein bisschen, warum ist das so erfolgreich? Und du hast ja einen Ansatz schon genannt, so von wegen dem, wie hast du es genannt hier, mit dem Kaffeetrink-Loop, mit dem,
genau.
Ich möchte die amerikanische Kaffeeröstkette mit Schuss nicht nennen und die Starbucks-Loops, und du hast auch gesagt, naja, man spielt die anders. Jetzt weiß ich aber zufälligerweise, dass es durchaus auch Casual-Spieler gibt, die nicht dadurch casual sind, oder sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie nur 5 Minuten oder 10 Minuten spielen wollen, sondern einfach, dass sie andere Vorlieben haben, weniger sich auskennen und so weiter. Und die wollen ja durchaus was spielen, auch mal eine Stunde am Stück. Also meine Frau zum Beispiel, die nie Computerspiele gespielt hat, ist Candy Crush-süchtig. Und da gibt's ja auch diese Probleme, dass man nicht weiterspielen darf und so weiter, oder irgendwie ein Level halt ums Verrecken nicht schafft, ohne zu zahlen. Und da frage ich mich, ist das wirklich so, dass die Casuals immer nur 5 Minuten lang sich für was begeistern können? Weil dann hätte ich keine Angst vor diesen Spielen, weil ich einfach weiß, die werden nie Core Games verdrängen. Aber wenn die jetzt auch noch anfangen, quasi so 3 Stunden am Stück, dann wird's mir langsam Angst und Bange.
Ach, es gibt ja alles. Es gibt natürlich auch Free-to-Play-Spiele, die man Stunden um Stunden spielt. Ja, ich glaube, die ganzen Free-to-Play-MMOs. Ein MMO ist ja logischerweise ein Spiel, in das man reinsinkt und das man Stunden auf Stunden auf Stunden spielt. Die Free-to-Play-MMOs fragen natürlich nicht alle 5 Minuten nach Geld. Ja, logischerweise. Mhm. Ja, da, also wenn man halt von meinem früheren Arbeitgeber das Ion spielt, da kann man schon ungefähr mit einem Einsatz von, keine Ahnung, 10 Euro im Monat, was so viel ist wie bei World of Warcraft, ganz gut den Monat spielen. Mhm. Ja, so ist nicht. Also diese ganzen Sachen, das Problem ist, was ich finde, was in dieser ganzen Diskussion über Free-to-Play, hauptsächlich die halt zu großen Teilen geführt wird von Journalisten, unterschätzt wird, ist, dass die Spiele halt verdammt nochmal kostenlos sind. Mhm. Und dass es sich echt nicht jeder Spiele leisten kann. Also ich finde, es ärgert mich immer, wenn ich mit Journalisten diskutiere, wo ich halt weiß, die kriegen mit einem Anruf beim Publisher ein 70-Euro-Spiel geschenkt und haben in den letzten 15 Jahren kein Xbox-Spiel mehr gekauft. Oder mit Retro-Fans, ja, die halt auch dann gewohnt sind, Geld auszugeben, oder in den 30ern, 40ern sind. Männer Ende der 30er sind ja die eine der schwierigsten Zielgruppen für Free-to-Play.
Weil und, die einfach Geld haben und nicht
auf die haben eigentlich Geld, das ist ganz toll, aber die sind halt in einer ganz anderen Geschichte aufgewachsen, haben
eine ganz andere Spielsozialisation. Ich muss kurz mal reingrätschen, weil das erinnert mich an eine andere Diskussion, gerade auf Gamers Global von vor ein paar Tagen, mit dem Anruf beim Publisher und kriegen Spiel geschenkt. Also es mag Redaktionen geben, wo man darauf achtet, dass solche Sachen nicht passieren. Also dass Sachen, die an Redakteure geschickt werden, für die Redaktion sind und für nichts anderes. Und es mag Redaktionen geben, wo sich die Leute tatsächlich ihre Spiele kaufen.
Ja. Ja, es gibt natürlich beides. Wollte ich beides,
nur mal kurz einwerfen.
Genau, es gibt beides und so, aber es gab, aber man hat als Journalist natürlich theoretisch diese Möglichkeit, ne?
Genau. Ja, klar, du, also dann spielst du es im Büro oder irgendwas, es steht ja eh rum. Ich weiß schon, was du meinst. Ja,
genau,
ja.
Also du hast halt Zugang zu spielen, ob das nur im Büro ausgeliehen ist oder sonst irgendwas, ja, du hast es halt. So, und dann fällt es einem, wenn man das so 10 Jahre gemacht hat, ganz schön schwer zu verstehen, was denn diese Leute alle haben mit dem Free. Was sind die alle, warum die das alle wollen? Ich zahle doch dann gerne für einmal im Jahr für mein Spiel oder so. Und aber Free ist für einen 16-Jährigen vielleicht oder so echt mal eine Nummer. Und es zahlen ja auch bloß, also bei einem Free-to-Play-Spiel kommt, also man durchschnittlich 1-5% zahlen. Das heißt, 95% der Leute spielen.
Ja, ja, und von denen wieder 1-5 Heavy-Prozent und 1% die berühmten Wale, die dann 500 Euro im Monat oder mehr ausgeben, ja.
Genau, ja, es gibt halt diese ganzen, und theoretisch ist das ja eigentlich ein faires Modell, ja, da sind halt ein paar Leute, die geben total viel Geld aus, weil sie es haben, Alle Free-to-Play-Hersteller reden von Russland und Dubai, wo sie dann ganz bestimmte Kunden haben und so. Ja, ja. Und die haben es halt und ermöglichen den anderen dieses Spiel. Ja, vielleicht sind sie deswegen auf Platz 1 von irgendwelchen Ranglisten so, aber ganz viele Leute spielen halt einfach wirklich immer wieder diese Spiele, mit einer gewissen Geduld auch und so. Immer mal wieder, grinden sich halt dann durch, wo es halt sein muss und so. Also, und das ist natürlich ein Modell, wo du, wenn du Geld ausgibst, das ist gleichzeitig fair und unfair. Wenn das Spiel dich um Geld fragt, dann weißt du schon sehr gut über das Spiel Bescheid. Ja, du hast es ja schon gespielt. Das ist ja nicht so wie bei, keine Ahnung, kaufe mir Beyond Two Souls, weil es die Presse so toll fand und merke, dass es ein typischer Rotz ist von dem
Cage. Dass es eine ziemliche Spielerfahrung ist, ja, stimmt dazu. Ja. Und wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, du kennst das Spiel und gibst Geld, ist natürlich nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, du hast halt oft dann auch einen gewissen Suchtfaktor oder hast sogar bei bestimmten Spielen eine gewisse Gruppe von Leuten kennengelernt, virtuell, die du halt einfach magst und wo es Spaß macht und dann bist halt schon im Gruppendruck drin und hast auf einmal so das Problem, dass du nicht mehr mit deinen zwei Kumpels mitziehen kannst, weil die sich halt schon die tollen Schwerter geholt haben und in andere Gebiete können und so weiter. Also da geht's hin und her, aber da wir jetzt schon eine Viertelstunde über Free-to-Play quatschen, würde ich doch ein bisschen gerne zu einer Geschichte namens Teso umleiten. Und zwar einerseits würde mich mal deine Meinung interessieren, das fängt ja als Abo-Modell an. Hast du das Gefühl, es wird seinen Lebenszyklus als Abo-Modell beenden? Und wenn nein, wie lange dauert's?
Ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung von diesen Sachen, weil ich keine MMOs spiele. Mich wundert, dass immer wieder alle anfangen mit Abo. Und ich denke, ich sehe gar keinen Grund, warum Abo aussterben sollte. So, ich denke halt, wie bei vielen Sachen, Abo wäre halt das ganz oberste Segment. Ja, die obersten drei Spiele in irgendeinem Segment müssten halt teuer sein, damit es auch wehtut, sie zu spielen. Ja, weil teuer ist ja Qualität. Und das müsste halt ein Abo-Modell sein. Und dann müsste es sozusagen darunter sich ausdifferenzieren, vielleicht in andere Sachen. EVE Online hat ja seit Ewigkeit ein Abo-Modell. Fragt ja kein Mensch danach, ob das noch funktioniert, oder? Also ich meine, das ist halt offenkundig, das liegt in offenkundig irgendeiner Nische und da passt es halt hin und da es hat diese 40-jährige Zielgruppe von 40-jährigen Geschäftsleuten und dann funktioniert das auch schon. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass einerseits glaube ich, wenn es irgendwer schafft, dann ist es Teso oder ESO, weil das auf dieser Bethesda-Skyrim-Welt aufsetzt, die natürlich schon viel von alten Spielern gespielt wird, die viele alte Fans hat, die viele ältere, zahlungsbereite Spieler hat, die das Abo-Modell mögen. Bei Star Wars habe ich gedacht, Star Wars ist ja auch unter anderem ein Kiddie-Ding. Gibt ja heute keine 10-jährigen Jungs, die kein Lichtschwert zu Hause haben. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist Star Wars als Thema heutzutage zu jung oder zu breit, gleichzeitig jung und alt, um das Abo-Modell zu tragen.
Ja, hätten Sie sich besser mal vorher gefragt. Ich habe aber noch eine ganz andere Vermutung, Gunnar. Ich habe die Vermutung, dass Bethesda schon längst weiß, dass sie nicht lange Abo machen werden und dass sie einfach das Geld abschöpfen, dass sie damit erstmal einnehmen. Also das ist gar nicht gegen Bethesda gerichtet, das habe ich mir schon bei EA gedacht und Old Republic. Es mag auch falsch sein, vielleicht mag da eine echte Hoffnung da sein, es doch hinzukriegen. Aber ehrlich gesagt, der Trend spricht dagegen. Also das Problem ist ja auch, wenn du nur Abo machst, du kriegst das schöne viele Geld am Anfang, aber dann verlängern die Leute nicht. Und ich glaube, dann musst du irgendwie echt den Punkt erwischen, bevor du quasi nicht mehr auf die vollen Server quasi kommst, sondern wo dein Spiel anfängt, nach außen hin der bösen Presse gegenüber zu sterben und dann vervielfältigt sich dieser Eindruck und so weiter. Ich glaube, das ist so die wahre Meisterschaft, wann man quasi umschaltet und in welchem Modus.
Ich glaube, also sagen wir so, wenn ich bei einem Publisher wäre und hätte das Gefühl, dass ich mit Abo nicht durchkomme, würde ich es nicht machen am Anfang. Das ist so ein Aufwand, das umzustellen. Das ist begleitet mit so viel schlechter Presse auch. Und also da muss ja richtig, also wenn du gut Free-to-Play machen willst, muss das ganze Spiel für gebaut sein. Man sagt ja auch heutzutage, dass man Spiele nicht auf Free-to-Play umstellen kann, sondern dass halt Spiele für Free-to-Play gebaut sein müssen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, man könnte ja auch argwöhnen, dass die mit den ganzen psychologischen Mechanismen, die man da braucht, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, dass man die schon vorher wissen muss. Also ich glaube, jemand, der nicht genuin dran glaubt, dass er mit einem Abo-Modell durchkommt, baut es nicht. Das ist so ein Dreck, das umzustellen.
Okay. Ja, das ist ein gutes Gegenargument.
Das ist auch viel schwerer. Ja, ja. Also ich war ja dabei bei einer Umstellung eines Free-to-Play-Spiels, eines Pay-Spiels auf Free-to-Play aus der Nähe bei Ion. Und da kriegst du halt kein vollwertiges Free-to-Play-Modell mehr hin. Da musst du immer die alten Spieler noch beruhigen mit so einem Teil-Abo-Modell und
sowas. Ja, wo sie dann irgendwie genau 1000 Juwelen im Monat schon mal so kriegen und so weiter.
Genau, ja. Und da haben wir uns, floss so viel Gehirnschmalz rein, Wochen und Monate. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die versuchen das und ich glaube, die glauben daran und ich glaube auch, die haben eine Chance und wenn die es nicht schaffen, dann gibt es das nicht mehr im Mainstream, sondern nur noch in der harten Nische.
Okay. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ja, bei deinem alten Arbeitgeber, bei deinem jetzigen Arbeitgeber. Ich glaube, dein vorletzter war IDG, oder?
Mein vorletzter war, ich war bei IDG, also GameStar, und dann bei Gameforge und dann bei Flare Games.
Genau. Und du bist jetzt aus dem Verlagswesen draußen seit 4 Jahren, 5?
Seit Ende 2010 war mein letzter.
Okay, also sogar weniger, also 3 Jahre und ein paar zerquetschte.
Genau. Okay. Genau.
Und jetzt bitte ohne hysterisches Lachen, vermisst du die alten Zeiten beim Verlag?
Ja und nein, übrigens. Also wie alles, ja. Es gibt wie auf alles gibt es da keine klare Antwort. Also ich fand die Art, wie im Verlag gearbeitet wurde, mit dieser ganzen Präzision, weil da ja so eine Industriekette dran hing. Ja, also weißt schon, das Heft ist nicht fertig im Print und dann ist halt alles aus, weil dann können die Lastwagen nicht fahren und die GameStar durch Deutschland bringen. Diese harte Präzision, diese industrielle Präzision, mit der man da gearbeitet hat, mit der arbeitet man gemeinhin in der Softwareindustrie nicht. Und manchmal stört mich das so ein bisschen, wo ich denke so, ah, ja, das hätte man aber auch jetzt gleich noch so. Das ist manchmal so. Und außerdem war es natürlich ein ruhmreicher Job im Journalismus. Ja, viele Leute kennen einen und so. Mhm. Und jetzt reite ich nur noch meinen alten Ruhm runter mit Podcasts und so. Aber, also ich vermisse es dann schon, aber ich vermisse, also grundsätzlich hätte die Entscheidung nicht anders treffen wollen. Bin jetzt froh, dass ich diesen Weg gegangen bin in die Spielindustrie.
Mhm. Ja, wobei, was du sagst, so weniger Präzision und so weiter, das trifft 1:1 natürlich auch. Ich glaube, mittlerweile trifft es auch auf Printhefte zu, by the way. Aber das trifft definitiv auch auf Online-Spielemagazine zu. Ich meine, du weißt selbst noch aus leidvoller Erfahrung, du hast es wahrscheinlich so ähnlich auch noch weitergeführt als Chefredakteur, wie unglaublich viele Korrekturdurchläufe wir immer hatten, um wirklich möglichst keine Fehler im Heft zu haben. Wenn ich mit demselben Ansatz eine Webseite machen würde, hätten wir im Monat nicht 30 Artikel, sondern hätten 3 Artikel. Also das muss man mal ganz klar sagen. Und die Frage ist natürlich, hat es die alte Präzision gebraucht oder war das vielleicht von damals Perlen vor die User?
Ach, das war natürlich bestimmt zu viel. Ja, also auf die Art, wie wir das betrieben haben, auch insbesondere du, ohne Vorwurf jetzt. Ja, fand das eigentlich im Nachhinein super. Als ich dabei war, habe ich es gehasst, aber hinterher fand ich super. War es sicherlich so viel, dass es die Leser nicht mehr gemerkt haben. Aber ich finde, es erzieht einen ja zu einer bestimmten Art zu denken und zu einer bestimmten Art zu arbeiten und das fand ich wertvoll. Ach, es gibt immer Leute, die das zu schätzen wissen. Also du siehst es ja heute, wenn man irgendwas schreibt, du hast ja immer 1, 2, 3 Leute, gerade auf Gamers Global gerne, die dir jeden scheiß Rechtschreibfehler sofort finden.
Ja, natürlich, wir haben ja sogar eine Fehlerkorrektur dafür. Also und setzen quasi unsere User, die engagierteren beim Rechtschreiben zumindest, setzen wir quasi als Korrektorat oder als zweites Korrektorat ein.
Das ist doch auch schön. Also ich finde, dass das zeigt ja auch, dass es noch Leute gibt, die das interessiert. Also es ist ja nicht weg oder so.
Mhm.
Also insofern dann, und das ist halt natürlich schön, wie bei vielen Sachen, wenn man halt für eine Menge von Lesern irgendwas Adäquates schafft, aber für einen Layer von Lesern, das sozusagen da vielleicht noch drüber liegt, noch einen draufsetzen kann, in dem man vielleicht auch noch fehlerfrei ist oder eine besonders schöne Formulierung hat. Sollte man schon anstreben in allem, was man tut.
Die Frage ist nur, wie viele Leute es merken. Also was ich mich immer wieder frage, wir machen bei Gamers Global schon einen gewissen Aufwand bei den Texten und auch vor allem beim Layout der Artikel. Aber während ich jederzeit immer mal wieder und auch zu Recht lese bei uns, naja, habt aber wieder viele Rechtschreibfehler und so weiter, ich lese eigentlich nie, hey, der Artikel ist ja mal richtig schön layoutet oder hey, ihr habt tolle Bilder gemacht oder hey, eure ganzen Extra-Boxen. Und ich hab so wirklich so eine leichte, so, kennst du dieses ungute Gefühl, wenn man so nachts unter einer nebligen Brücke so durch, da könnte es was passieren. Ich habe so das Gefühl, vielleicht machen wir uns einen ganzen Aufwand und keine Sau interessiert's und alle anderen, die nur Hersteller Screenshots verwenden oder halt ihre Bildergalerien einkleben, die machen es richtig. Das ist so, noch eher als die Texte frage ich mich das, ob so ein printähnlicher Aufwand auch in der Präsentation der Informationen, ob das überhaupt irgendjemand wertschätzt.
Ist doch Phishing for Compliments, Jörg.
Ja, natürlich ist es Phishing for Compliments, aber die Angst ist wirklich da, weil wir schreiben halt einen Artikel und dann geht er nicht online, sondern dann vergehen nochmal Stunden bei einem langen Artikel, bis der soweit ist, online zu gehen. Und das ist unter Umständen halt ein riesen Wettbewerbsnachteil.
Ja, aber wenn sich halt, also ich finde, das ihr habt ja auch eine ziemlich, eine ziemlich kritische und erfahrene Userschaft. Und die hättet ihr sicherlich nicht, wenn ihr mit Hersteller-Screenshots arbeiten würdet und eure Wirtung auswürfeln würdet wie andere Magazine.
Nee, das Würfeln machen wir auch, lese ich immer wieder.
Ja, gut, das ist ja klar. Ihr seid ja auch gekauft, oder?
Ja, gekauft sind wir sowieso.
Ja, gut, das gibt es natürlich immer. Aber ich finde, man merkt es dem schon an, den insbesondere den großen Tests, dass ihr da mehr Aufwand macht als andere. Also ob und wie ist da immer auch eine Geschmacksfrage so. Mhm. Ich finde auch, wenn man sich die amerikanischen Magazine anguckt, also was heutzutage amerikanischer Journalismus ist, so mit The Verge oder Polygon, ich meine, da stinken wir ja alle ab hier. Ja, ich meine, was die für einen layouterischen Aufwand treiben. Also schon auch viel artsy.
Das ist Layout. Da habe ich ja quasi hier Euphemismus pur betrieben, als ich unser dann doch noch HTML-basiertes als Layout bezeichnet habe. Die geben sich ja wirklich Mühe. Auf der anderen Seite, die großen, erfolgreichen IGN.com und so weiter Websites oder auch die ja in USA sehr erfolgreichen Spezialisten-Blogs, die machen ja wiederum das genaue Gegenteil. Die haben ein Bild nie selbst gemacht oder vielleicht auch mal zwei und haben Texte, da wäre bei uns noch so die Einleitung und dann sind sie fertig. Und du erfährst viel über die Stimmung des Journalisten, wer es gespielt hat und nicht sonderlich viele Fakten zum Spiel. Also da geht's eher in eine ganz andere Richtung, in so eine sehr komprimierte, glaub mir halt meine Filmkritik-Richtung. Was hältst du denn davon?
Unterschiedlich. Also ich finde, ich bin ein großer Freund von Polygon. Ich bin aber auch ein ganz großer Freund von Kotaku. Das wird ja oft gescholten. Aber ich finde so die Präzision, mit der Kotaku trifft, da kommt halt das Bild und ein paar Zeilen und die Zeilen sind oft witzig und die Diskussion der Leser geht sofort durch die Decke. Mhm. Also auch so ein sich hochschaukeln und auf einem erstaunlich hohen Niveau für so ein Massending wie Kotaku ist auch die Diskussion erstaunlich witzig. Mhm. Und ich finde, die machen es auf ihre Art genau richtig. Ist nicht das, was ich, also ich kriege Information Overflow, wenn ich das länger lese. Ist mir alles zu viel, so dann rauscht das ja so durch und 3 Meldungen die Stunde oder so. Aber das hat schon seinen Punkt. So. Und ich finde, in Deutschland stehen wir immer dazwischen. So die Amerikaner halt Polygon mit den sensationellen Langtexten, Kotaku mit immer super pointiert, mal immer auf ein Meme aufgesetzt.
So Momentaufnahmen, ja.
Genau. Und dagegen ist Deutschland gegenüber Kotaku, wenn du die deutschen Magazine vergleichst, sind die deutschen Magazine viel PR-gesteuerter. Ja, Kotaku findet auch einfach Sachen. Ja, also die sie halt in irgendeinem Forum gefunden haben und irgendwas, was sie gerade interessiert und wirkt sehr authentisch. Und wenn du so siehst, so die Pressemeldungen, die reinlaufen und die News, die deutsche Magazine machen, kannst du schon ganz gut übereinander legen. So viele Überraschungen erfährt man da nicht.
Wobei wir da just bei Gamers Global echt noch den Vorteil haben, dass die User teilweise einfach mit Sachen kommen, die jetzt nicht eben in der deutschen Pressemitteilung standen vorher. Aber ich muss auch sagen, so die Exklusiv-News aus der Redaktion, die kannst du bei uns auch wirklich suchen. Ganz einfach, weil wir eine kleine Redaktion sind und um sowas zu finden, musst du halt wirklich im Prinzip draußen sein, mit Leuten reden, einfach nach Sachen suchen können. Das machen wir schon auch, aber das ist etwas, wo ich zum Beispiel bei uns wirklich Defizite sehe, wo ich gerne besser wäre.
Okay, Gamers Global ist ja noch relativ vollständig, ja. Also finde ich, ist ja fast wie ein Aggregator, ja.
Die mit ihren vielfältigen Interessen da die Sachen zusammensuchen. Und klar, wir gucken auch mal, aber wie du gerade meinst, also Kotaku oder auch Joystick ist da teilweise echt gut oder Joystick.com, wie auch immer, die halt wirklich auch oft aus, sag ich mal, kleinen Gesprächen mit Entwicklern, die halt zu Besuch sind, das machen ja viel zu wenig, wir könnten es teilweise auch, sich gar nicht dann das große Interview rauslassen, das dann eh kein Schwein liest, sondern die nehmen sich eine lustige Aussage und daraus machen sie eine News.
Ich finde es halt viel mit Bildern. Also das merkt man auch, wie beim Kotaku Relaunch, dass man dann die Bilder kommentieren konnte und so wie die Bilder plötzlich im Vordergrund stehen. Und das ist auch was, das setzt sich in Deutschland langsam durch. Also auch nur sehr langsam. Wenn man mal bedenkt, ja, die FAZ hatte ja bis in die 2005 noch gar kein Bild auf der Titelseite. Naja. Ja? Und so dieser bildhafte Journalismus, wo man auch sagt, dass das Bild reicht. Ja,
ja, auch vor 15 oder 20 Jahren, als der Spiegel den Frevel begangen hat, aufgrund des Fokus eben auch jetzt mehrere Bilder pro Artikel zu bringen und so weiter. Ja, und das vergisst man ja alles, wie der früher aussah. Also,
ja. Genau, und ich glaube, das hat viel mit dem angelsächsischen Journalismus zu tun. Ich glaube, das ist einfach der angelsächsische Journalismus in seiner Art, wie der ist, ist internetgeeigneter. Hm. Weil das war schon immer ein Personenjournalismus. Ja, die klassische journalistische Form in England ist ja die zugespitzte Kolumne. Ja, persönlich, mit einem Gesicht. Und in Deutschland ist es ja immer sehr der Nutzwert, das Erklärstück, dass der Journalist tritt zurück hinter dem Stück und so. Hm. Und dieses zugespitzte journalistische Zack, Zack. Und ich bin der und ich sage das, wie das auch der Guardian ja großartig macht, wie das die Blogs machen und so, das ist was einfach internetfähig ist, finde ich, oder internetförmig ist.
Ja, aber gleichzeitig hast du Leute, die, glaube ich, schon auch ihre Vorlieben haben. Und das heißt halt in Deutschland für bestimmte Zielgruppen, dass ihnen das, glaube ich, schon zu wenig ist. Also sie wollen schon auch in die Tiefe gehen können oder zumindest genau das können. Also sie machen es gar nicht immer, wenn sie die Zeit nicht haben, 5 Seiten zu lesen, aber sie könnten es und bei Themen, die sie jetzt wirklich besonders interessieren, machen sie es auch. Und da kommst du dann, glaube ich, mit einem Kotaku-Layout und einer Kotaku-Detailtiefe dann doch nicht hin.
Das glaube ich auch, aber Kotaku ist auch einfach für was anderes da. Ja, und das ist ja auch nicht deine einzige Quelle, so, aber nee, du
das,
weißt
das
halt.
Ist, genau, ne? Das ist nämlich, also, Kotaku ist so eine Sekundärquelle oder so eine, ja, dich auf Themen Hinweisgeschichte. Wir nehmen da oft genug oder unsere User oder auch Redakteure nehmen da auch oft genug durchaus News von oder als Ansatzpunkt zumindest. Und dann, wenn es dich interessiert, dann fängst halt an, danach zu googeln oder irgendetwas.
Das ist halt ein Mobilisator. Ja? Mhm. Kotaku gehst du hin, um mobilisiert zu werden. Kotaku sagt dir irgendwas und sagt, lies das. Geh dahin, stimm dafür ab, kauf dir das. Ja, Kotaku schreit die ganze Zeit so. Und weil sie das gut machen, fühlst du dich, also das ist auch ein Traffic-Treiber. Ja? Bist du auf Kotaku, dann knallt es hinten raus. So aus PR-Sicht ist das eine ziemlich wertvolle Quelle. So. Da geht dann einiges. So, wenn du auf Kotaku bist, dann knallt es bei dir. So, und das ist noch was anderes im Vergleich zu den anderen journalistischen Medien. So, das ist halt dafür da, ist auch durch die starke Community und das passt dafür auch. Und für die langen Texte gehen die Leute halt woanders hin. Die gibt es ja aber auch. Ja. Also ich finde ja auch, man soll keine Angst haben vor langen Texten. Ich finde das ja schön. Also ich finde das ja, ich lese ja gerne auch Rock, Paper, Shotgun oder so, wo auch mal der John Walker einfach eine Predigt, ja, über 3 Bildschirmscrollings macht und so. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das vergeudet ist. So. Das ist auch stilbildend dann für das Publikum und so.
Ich glaube auch, also ich denke, die Leute, weil sonst müssten wir Gamers Global radikal ändern, die lesen wollen, eher lesen als Videos gucken, die gibt's. Und es gibt vielleicht nicht so viele wie Leute, die Videos gucken. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach weiß, für wen man schreibt und warum man es macht. Jetzt ist es so, dass wir ja, glaube ich, eine Viertelstunde angepeilt hatten. Ich habe dann schon gedacht, mit Gunnar Lott, das wird dann eine halbe Stunde dauern. Die haben wir jetzt, glaube ich, auch schon gerissen. Aber es gibt eine Sache, die muss ich dich unbedingt noch fragen. Und zwar, und es hat natürlich einen aktuellen Anlass, weil mir dauernd Leser von unserem Bewerbungsgespräch erzählen. Und jetzt wollte ich dich einmal fragen, war es denn arg schrecklich damals? Wie hast du das empfunden?
Nee, es war total stressig. Und ich fand an ein paar Stellen irritierend, aber es war auch mein erstes Großes. Und ich fand halt diese Geschichte, die ich ja immer erzähle, mit den Endscreens von Fallout, da glaube ich fest, dass du nicht gewusst hast.
Dass ich es nicht gewusst habe?
Nein, das hast du nicht gewusst.
Weil ich weiß es nicht mehr und ich habe mir es wirklich überlegt und ich habe die Hoffnung, dass ich es gewusst habe, aber es ist natürlich genauso möglich bei meinem Persönlichkeitsprofil, das darauf ausgelegt ist, Leute zu verwirren, dass ich einfach mal so ins Blaue hineingefragt
habe. Du hast das auch so geblockt. So. Ich habe da natürlich hinterher noch so ein bisschen so und du so, danke, ich weiß schon. Ich weiß alles, was ich wissen will. Guck wieder runter, schreib weiter auf und so. Das stimmt. Ja, das war 2,5 Stunden lang. Ich weiß es noch wie heute.
Aber ich habe das damals gern gemacht. A, wusste ich ja gar nicht, was man sonst fragen soll in einem Bewerbungsgespräch. Ich habe eh nur nachgemacht, was ich meinerseits erlebt habe, damals bei Heinrich und Boris, die mich gegrillt haben. Und ich dachte mir halt immer, naja, ob der Mensch schreiben kann, das weiß ich ja so ungefähr schon vom von den Bewerbungsunterlagen. Und jetzt frage ich ihn doch einfach mal, ob er auch Ahnung von Spielen hat. Und du wirst lachen, es haben sich da diverse Leute, und wir haben ja bei GameStar, nicht falsch sagen, wir haben ja damals relativ viele Leute immer wieder eingestellt, weil wir halt einfach total nach oben gegangen sind. Und es waren da auch wirklich Bewerbungsgespräche, die mich wirklich erstaunt haben von Leuten, die dann, weiß nicht, so mit Mathematikstudium, Bestnote, da auf einmal vor einem saßen und dann aber erkennbar keine Spieleahnung hatten. Und ja, da, also darum halt diese Art des Expertenwissensabfragens.
Ich habe das so ähnlich übernommen, in der Tat. Ich habe immer die Leute gefragt, was sie, wofür sie sich, also was ihr Lieblingsspiel ist, und habe es mir dann erklären lassen. Also mir ging es nicht so sehr um das Fachwissen, sondern mir ging es sehr darum, kann der abstrahierend sein Lieblingsspiel beschreiben? Und dann sagen die halt alle, boah, es ist ein Rollenspiel und es ist ja geile Grafik. Und dann denke ich immer schon, okay, dann halt nicht super, Redakteur. Muss ja nicht Redakteur werden. Muss ja nicht
aber jeder werden. Ich finde, bei guten Leuten weiß man es eigentlich immer relativ schnell, dass es sie sind. Also ich kann mich noch an so viele Leute, jetzt auch bei Gamers Global erinnern natürlich, aber bei GameStar auch, was weiß ich, wo der Sigismund auftauchte, da wusste man doch sofort, ach, der ist es. Oder der Heiko, weiß ich noch. Und also das hat mich eigentlich selten getrogen, das Gefühl, muss ich sagen. Also im Prinzip hätte man wahrscheinlich sich die ganzen 2 Stunden Gespräche auch sparen können am Ende.
Ich habe viel davon zur Warnung gemacht. Ich habe halt auch mal eine Viertelstunde monologisiert zwischendrin und habe gesagt, übrigens, so ist es immer. Wenn sie mit mir nicht arbeiten wollen, jetzt ist doch die Chance, wegzulaufen. Ich bin immer so.
Ich fand die Leute ja, die bei Gamers Global anfangen wollen, warne ich echt immer davor, dass es halt nicht der Top-Beruf ist von der Bezahlung mittlerweile und dass sich da auch, zumindest im Online-Bereich, nicht in 3 Jahren unglaublich viel tun wird. Weil ich finde einfach, die Ehrlichkeit muss sein, gerade wenn auch Leute teilweise recht jung noch sind oder jetzt sich überlegen, soll ich mein da vor sich hin dämmerndes Studium vielleicht dafür beenden, weil es ist einfach nicht mehr der Traumberuf von der Bezahlung her, der es aus meiner Sicht, als ich angefangen habe, als du angefangen hast, einfach noch war. Und das,
wir dürfen niemandem erzählen, wie viel Geld wir verdient haben.
Ich habe das sogar schon erzählt und das sollte man echt nicht tun, also vor allem nicht heutigen Mitarbeitern. Aber was soll's, es geht nicht. Ich verdiene auch nicht mehr das Geld, was ich bei GameStar verdient habe. Das ist einfach so. Weil ich total überbezahlt war natürlich. Aber jetzt kann man halt sagen, ich schule mich um oder mache das nicht. Oder man kann sagen, ja Gott, es geht ja trotzdem, ist immer noch ehrlich verdientes Geld. Und ich finde halt gleichzeitig, wenn jemand wirklich diesen Traum hat, Spielejournalist zu sein, ja, dann werde ich ihn nicht abraten. Ich sage ihm halt, was ihn erwartet. Aber ich finde es immer noch einen ganz tollen Job, total vielseitig, eigenverantwortlich, du kommst drum. Und im Internetzeitalter hast du ja noch eine größere Wirkmächtigkeit oder auch eine viel schnellere Möglichkeit, deine Meinung publik zu machen. Und das finde ich nach wie vor super spannend. Also schade, dass dich dieser Bereich verloren hat.
Ich schreibe ja noch ein bisschen hin und wieder. Ja, und ich mache noch einen Podcast. Also ich produziere ja noch Medien, ja, auf eine Art und so. Und hin und wieder schreibe ich halt mal frei, wenn jemand Geld zahlt. Also das ist natürlich selten, deswegen schreibe ich fast nie frei. Aber also ich finde, also andererseits, weißt du so, dann gehst du halt nicht als Spielejournalist, weil das dir zu wenig Geld ist, und dann gehst du halt nach Berlin in eine Werbeagentur und verdienst auch nur 1.500 Euro und wirst noch ausgebeutet von einem Arschloch. Und dann lieber, weißt du, am Rande der Spielindustrie sein und immerhin was Schönes machen. Ja, finde ich schon. Also ich finde aber, wenn jemand diesen Beruf heutzutage noch einschlägt, wo es klassische Karriereoptionen nicht mehr gibt, dann müsste man sehr schauen, wie bei allen journalistischen Berufen, dass man eine Spezialisierung findet. Und das ist halt, dass ich verstehe die jungen Journalisten heutzutage nicht, ja. Dann rennen die da rum und machen dies und machen jenes ein bisschen und haben aber alle nicht so richtig ein Superfachgebiet. Es gibt halt Leute mit einem Superfachgebiet, ja, so 2, 3 bis 5 irgendwie, und die finden immer einen Job. Ja, die können auch Seitenpreise aufrufen aus der Hölle, weil halt kein Mensch sonst über, keine Ahnung, IT-Security schreiben kann, verständlich oder sowas. Ja, und ich finde, da muss man halt für sich, wenn man sowas anfängt, den Weg finden, wo will ich denn stehen, ja, was kann ich hier lernen, welche Fähigkeiten soll ich erwerben, wo ist meine Nische und was kann ich beitragen, was kein anderer kann.
Ja, das ist eine gute Sichtweise. Ja. Und gut, das alte Lied ist natürlich auch immer noch dasselbe, wenn es einem dann zu viel wird. Es gibt nach wie vor natürlich Möglichkeiten, die Seiten zu wechseln, in die Industrie zu wechseln, ist in aller Regel mit ein bisschen mehr Geld verbunden, ist in aller Regel mit ein bisschen weniger zu sagen verbunden, und das kann man ja immer noch
auch machen. Schöne Berufe. Also ich finde für die weichen Industrieberufe, so wie PR und Marketing, na, Marketing ist schon ein bisschen härter, aber so Produktmanagement oder so, wo es nicht so ganz klare Profile gibt, ist man als Spielejournalist ja erstmal nicht ganz falsch ausgebildet. Mhm. Ja, da kann man ja schon was, und sicher auch so, relativ, also viele Spielejournalisten sind in der PR, viele Spielejournalisten sind im Marketing oder im Produktmanagement.
Ja. Ja, irgendwie für mich ist das nix. Ich weiß noch, wie mich der Molyneux, das heißt auch schon wieder ein paar Jahre her, ganz, ganz so besorgt, mitleidig gefragt hat, als wir uns irgendwo getroffen haben, so nach ein paar Minuten des Redens. Aber sag mal, Jörg, also er hat nicht Deutsch geredet, aber du kennst ja seine sonore Stimme. Sag mal, Jörg, du bist jetzt aber auch schon lange dabei. Also du bist jetzt in einem Alter, wo man eigentlich die Seiten wechselt und sich einen gut bezahlten Job auf der Industrieseite sucht. Das fand ich total süß, weil irgendwie hat mich das trotz einiger Angebote noch nie so richtig gereizt. Aber ich muss mir jetzt doch nochmal überlegen, ob ich nicht Free-to-Play-Anbieter werde oder zu einem gehe, weil da scheint mir viel Freizeit zu haben und unglaublich gut zu verdienen. Und insoweit Neid in deine Richtung. Und ja, ich darf mich bedanken bei dir, dass du vorbeigeschaut hast.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Und ich hoffe, das war ich das letzte Mal.
Schauen wir mal. Schauen wir mal die Abrufzahlen an. Weißt du, wie die Conversion ist?
Und die werden gigantisch sein. Allerdings wird keiner, weil es so lang ist, aufgrund unserer Schwafelei, das bis zum Ende anhören. Wer doch es angehört hat, der möge jetzt die magische 37 als Kommentar schreiben. In diesem Sinne, schönen Abend noch und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.